Ja, also das Kanada-Spiel dann am nächsten Morgen war, glaube ich, noch aussagekräftiger. Als wir das gewonnen haben, haben wir echt gedacht, okay, hier kann wirklich was gehen.
So klingt eine Olympiasiegerin. Ja, ganz genau. Wir haben sie später für euch bei uns hier mit in der Sendung. Marie Reichert können wir jetzt schon mal anteasern und damit ein sportliches Willkommen zu Big Post Game, präsentiert von Kellogg's, was immer du machst. Wir machen Frühstück und wir sind am Start. Erstmal mit Robert, später noch mit zwei anderen Personen. Grüße nach München. Hi.
Stacki, einen wunderbaren guten Morgen.
Einen wunderbaren guten Morgen. Richtig übermotiviert der Kerl heute. Das gefällt mir, finde ich sehr gut. Robert, das Ende naht. Die Olympischen Spiele sind fast vorbei. Wir nehmen gerade Sonntagmorgen auf. Was ist dein Fazit dieser Olympischen Spiele bis hierher? Gerade beim Thema Basketball.
Ja, ich finde, wir haben ein überragendes Basketballturnier gesehen. Auf vielerlei Wettbewerben im Endeffekt. Also die Herren überragend vom Niveau her auch. Wir werden darüber sprechen. Die Finalspieler, die Halbfinals, Finale, Spiel um Platz 3. Spannung drin, Dramatik drin, individuelle Klasse drin. Über 3x3 werden wir auch später ausführlich sprechen. Das war natürlich das Highlight aus deutscher Sicht, weil da gab es die einzige olympische Medaille im Basketball. Und auch die Damen haben aber auch ein ganz überzeugendes Turnier gespielt, haben diese Gruppenphase in dieser Todesgruppe überstanden, sind ins Viertelfinale eingezogen, haben in Paris-Bercy gegen die Gastgeberinnen gespielt. Also es waren aus basketballerischer Sicht, finde ich, herausragende olympische Spiele.
Bin ich voll bei dir. Auch aus deutscher Sicht, also wir können das auch trennen, aus deutscher Sicht herausragende Spiele. Ich hatte ja bei der letzten Folge noch so ein bisschen den Blues. Jetzt ist Nachspiel um Platz 3 und die Deutschen haben verloren und ich habe irgendwie gar keinen Blues mehr. Dieser Stolz hat sich schon in mir breit gemacht auf dieses Team, auf diese Basketballnation, auf das Frauenteam, auf die 3x3-Frauen sowieso. Ich fühle mich eher so, dass ich denke, was für krass geile olympische Spiele. Das ist bei mir gerade so die Gefühlswelt, die das Ganze hier umgibt. Und wir haben einfach ein olympisches Basketballturnier gesehen. Ich glaube, im Ganzen, wenn man das mal so betrachtet, bei den Männern und bei den Frauen auch, weil da auch unfassbares Niveau mit dabei war. Gerade bei den Männern finde ich, wenn ich zurückdenke, kann ich mich an kein olympisches Turnier erinnern, in dem es so eng zuging, in dem die Stardichte so hoch war und in dem die Qualität all in all so hoch am Maximum war. Ich habe das Dream Team nicht bewusst gesehen. Ich war zwar schon auf der Welt, aber habe es nicht bewusst wahrgenommen. Aber seitdem kann man, glaube ich, sagen, dass das beste olympische Basketballturnier war, mindestens seitdem, wie gesagt, davor kann ich es nicht beurteilen.
Ja, gehe ich mit. Allein die Halbfinalspiele, vor allem USA gegen Serbien, das war vielleicht eins der besten olympischen Basketballspiele überhaupt. Das war Spannung, das war Dramatik, das war unfassbare Qualität auf beiden Seiten. Also das war Top-Level-Basketball. Und auch das Endspiel hat mich persönlich überrascht. Wir hatten es in der letzten Folge ja thematisiert. Wir hatten mit einem relativ deutlichen Sieg der Amerikaner gerechnet. Es kam nicht so. Sie mussten wieder bis ganz zum Schluss kämpfen, um die Franzosen in die Schranken zu weisen. Also alles in allem wirklich auch von der Dramaturgie her sehr, sehr gute Olympische Spiele.
Und eine, die eine Goldmedaille geholt hat und damit die allererste und auch einzige Goldmedaille oder überhaupt Medaille für eine Basketballmannschaft bei einem olympischen Turnier für Deutschland, das ist Marie Reichert und die hört ihr jetzt im Interview. Goldmedaillengewinnerin bei Olympischen Spielen. Marie Reichert ist bei uns. Grüß dich, hi.
Hi.
Schön, dass du bei uns bist, dass du dir die Zeit genommen hast in dem ganzen Trubel. Wie sahen die letzten anderthalb Wochen für dich aus, die du jetzt verbracht hast?
Ja, irgendwie sehr verrückt. Kunterbunt auf jeden Fall. Also klar, jetzt Montag, ich glaube Montag war das Finale, dann mit der Siegerehrung und seitdem eigentlich nur unterwegs gewesen. Viele Pressekonferenzen, viele Leute hat man getroffen, die einem Glückwünsche ausgesprochen haben. Also echt mega schön, das ganze Feedback zu hören. Und jetzt seit ein paar Tagen wieder zu Hause in Deutschland, ein bisschen zur Ruhe gekommen und ist auch ganz schön.
Konntest du da schon realisieren, dass ihr einfach Gold gewonnen habt, Gold bei Olympischen Spielen?
Oh, ich werde es so oft gefragt und es ist immer noch so surreal, weil ich hätte mir das irgendwie nie erträumen lassen. Also wie gesagt, wir sind zu den Spielen gefahren, haben so gedacht, ja, wir gucken mal, was so geht, probieren das Event so gut wie möglich zu genießen, aber dass wir uns dann so in den Rausch spielen und so erfolgreich sind und am Ende ja als bestes Team herausgehen, ist immer noch unfassbar.
Hat sich dein Leben irgendwie verändert seitdem, seit diesem Goldsieg?
Schon ein bisschen. Also so diese mediale Aufmerksamkeit ist schon ganz schön neu. Also das ganze Feedback, was man bekommt, auch über Social Media und sowas, es explodiert irgendwie alles. Und ja, auch dieser kleine Boom, den wir irgendwie in Deutschland ausgelöst haben, als wir jetzt in Paris waren, haben wir das noch gar nicht alles so mitbekommen. Ab und zu immer mal gehört, dass alle meinen, ja, jeder guckt das. Aber jetzt, wo wir wieder in Deutschland sind, merken wir erst, dass wir echt überall liefen, im Fernsehen, auf Social Media und so. Und es ja, mega cool. Also echt toll, dass wir so viele Leute begeistern konnten.
Kurze Frage da. Ich habe vor ein paar Tagen auf dein Insta-Profil schon mal geguckt und jetzt vorhin nochmal. Hat sich auch ein bisschen was getan, oder? Dein Insta-Profil explodiert aktuell, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin vor dem Turnier, hatte ich so an die 2000 Follower und jetzt über 10. Also es ist ganz schön explodiert. Ja, auf jeden Fall voll cool.
Marie, lass uns nochmal das Turnier ganz kurz rekapitulieren. Ich habe gestern in der Recherche nochmal das Power Ranking gefunden, das die FIBA veröffentlicht hat, bevor es losging. Weißt du, auf welchem Platz ihr gerankt wart von diesen acht
Ja,
Teams?
wir waren auf 7. Wir haben uns direkt, als das FIBA Power Ranking rauskam, auch schon aufgeregt. Also wir meinten so, es ist ganz schön frech. Klar, das, ja, keine Ahnung. Also es, bei der FIBA 3x3 spielt auch viel immer mediales Zeug dabei und welche Spielerinnen die meisten Follower haben und sowas. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen beeinflusst von dem Ranking. Ja, aber ich glaube, das Ranking kam ein paar Tage vor Competition raus und wir waren so, okay, das wollen wir denen zeigen, dass es nicht so ist.
Aber euch war klar, dass ihr besser seid als 7. Also für den Hintergrund, nur Aserbaidschan war hinter euch gerankt. Aber das haben wir im Live-Spiel dann ja auch gesehen. Die sind auch gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Also die haben sich auch irgendwie dann so gefunden in dem Turnier. Ich glaube, die haben ja auch direkt am Anfang an USA geschlagen und so. Also das Ranking war direkt von Tag 2 eigentlich schon, glaube ich, gar nicht mehr aussagekräftig mit USA und Frankreich dann ganz unten, die ja, glaube ich, zuvor auf 1 und 2 gerankt waren. Ja, die Fieber sind ein bisschen vertan.
Ihr seid ja mit dem Auftaktsieg gegen die Amerikanerinnen reingestartet ins Turnier. War das gleich so ein bisschen die Initialzündung, wo ihr gesagt habt, oh, hey, da kann wirklich was gehen?
Ja, also bevor das Turnier losging und wir den Schedule bekommen haben und wussten, gegen wen wir spielen, haben wir erst gedacht, ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir gegen USA am Anfang spielen, weil USA ist natürlich immer eine Macht im Basketball, auch im 3x3, aber so in den vergangenen Jahren hat man immer gemerkt, die brauchen immer so ein bisschen das Turnier über, um reinzukommen. Also die werden im Verlaufe von einem Turnier immer besser, wie es jetzt hier auch war. Und dann dachten wir uns im Vorhinein schon, ja, okay, ist gut, glaube ich, wenn wir die am Anfang treffen, da können wir vielleicht einen Steal holen. Ja, sind da ziemlich locker in das Spiel reingegangen, haben gedacht, wir können nichts verlieren. Spiel hat ja schlecht gestartet mit 5-0, aber sind irgendwie wieder reingekommen und haben das dann geholt am Ende.
Die einzige Niederlage, die ihr kassiert habt, war ja dann schon im zweiten Spiel gegen die Australierinnen. So im Rückblick vielleicht auch gar nicht verkehrt nach diesem Coup zum Auftakt, dann vielleicht doch mal einen kleinen Dämpfer zu bekommen.
Ja, also wir wussten, Australien ist immer ein Team, gegen die wir knapp gespielt haben die letzten Jahre, also immer ein Team auf Augenhöhe. Wir haben vorher auch eigentlich alle vermutet, dass Australien aus dem Turnier mit einer Medaille rausgeht. Deshalb wussten wir, dass es ein toughes Spiel wird. Ja, ich glaube, es waren halt einfach Kleinigkeiten. Also ich finde, wir hatten trotzdem ein gutes Spiel und ähnlich wie die anderen Spiele auch, waren es am Ende dann halt, dass der Zweier von der Spielerin reingegangen ist. Es hätte, glaube ich, in ein paar anderen Spielen, die wir gewonnen haben, auch so laufen können. Ja, ich glaube, was das angeht, ja, also das Kanada-Spiel dann am nächsten Morgen war, glaube ich, noch aussagekräftiger, als wir das gewonnen haben, haben wir echt gedacht, okay, hier kann wirklich was gehen.
Du hast es schon gesagt, ihr hattet manchmal so kleinere, holprige Phasen auch drin, aber euer Coach, Samir Suliman, hat danach gesagt, ihr habt so ein Credo, das heißt Schritt für Schritt, dass ihr euch Angriff für Angriff wieder reinkämpft, dass es dann am Schluss halt einfach auch reicht. Ist das das, was am Schluss den Unterschied gemacht hat, weil ihr diese knappen Spiele in der Häufigkeit auch gewonnen habt, dass ihr euch einfach gesagt habt, Schritt für Schritt, dass es auch tief in eurer Mannschaft so verwurzelt war?
Ich denke schon. Also man hat das schon in der Quali in Debrecen gemerkt, dass da die Spiele waren ja auch alle extrem knapp. Ich glaube auch zweimal Overtime gewonnen. Und ich glaube, das ist wirklich so eine der Stärken von unserem Team, dass wir wirklich die Ruhe bewahren und denken, hey, wir wissen genau, was wir in welcher Situation machen müssen. Das heißt, wenn wir mit zwei hinten sind, wenn wir mit zwei vorne sind, welche Offense wir dann spielen, wie wir verteidigen. Und ich glaube, das kommt einfach über die Erfahrung, dass wir jetzt schon so lange zusammen spielen und so lange vorbereitet haben auf alle möglichen Situationen, dass da einfach so ein gewisses Vertrauen auch ineinander kommt und wir einfach wussten, okay, wir wissen genau in jeder Situation, was wir abrufen müssen.
Hat das auch funktioniert mit der vierten Spielerin, die ja noch mit dazugekommen ist, weil ihr die ja austauschen musstet, dass ihr da auch genau weiterhin dieses Vertrauen in euch selber hattet? Also ich meine, das ist ja eine riesen Umstellung in so einer kleinen Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Also mit Elisa, es hat einfach super funktioniert. Sie hat ja jetzt in der Vorbereitung auch schon bei uns mittrainiert die ganze Zeit. Und wir haben ja auch jetzt die letzten Women's Series Turniere auch in unterschiedlichen Konstellationen mit uns fünf gespielt. Und ja, Elisa war letzten Sommer schon dabei. Ich habe auch in U23 schon mit ihr gespielt. Also sie war jetzt nicht komplett neu im System. Und dadurch, dass wir eigentlich mit allen Mannschaften, auch mit den Jugendmannschaften, also von U17 bis U23, eigentlich die ganzen, alle Systeme gleich sind und wir so die gleichen Philosophien fahren, war das eigentlich recht einfach und sie konnte sich schnell einführen und ja, das hat gut gepasst alles.
Ja, es schien, als hättet ihr die perfekte Mischung. Ihr habt von allen was gehabt. Ihr hattet eine Playmakerin, ihr hattet mit Sunny die MVP, die so ein bisschen alles gemacht hat. Elisa kam mir vor wie das freie Radikal, du die Allrounderin. Ist diese Mischung auch der Punkt gewesen, der euch von den anderen Teams unterschieden hat?
Ich glaube schon. Also klar, vorneweg Sunny, die ein unglaubliches Turnier gespielt hat, zu Recht MVP. Aber ich glaube trotzdem, dass wir so ein ausgeglichenes Team waren. Also wie du gerade auch schon meintest, jeder von uns hat seine Stärken mit eingebracht, aber es hat sich auch niemand irgendwie, also jeder wusste einfach seine Rolle und niemand hatte das Gefühl, dass er sich in den Vordergrund drängen muss oder so. Und ja, jeder hat einfach jedes Spiel das dazu beigetragen, was er sollte. Und ich glaube, das hat uns auch von den anderen Teams unterschieden. Also in einige Spiele sind wir halt wirklich auch mit dem Gameplan gegangen. Okay, die haben ein oder zwei Main-Player, die müssen wir rausnehmen. Und dann sollen die weniger starken Spielerinnen von denen das Spiel gewinnen. Und das hat halt nie geklappt gegen uns. Deshalb, das war wirklich die Ausgeglichenheit. Ja, dass auch jeder von uns abhängig von den Gegnerinnen scoren konnte, entweder Inside oder Outside, je nachdem, wo das Mismatch war. Und das war so ein bisschen unser Erfolgsrezept.
Wie ist das in so einer Vierermannschaft? Ich glaube, die allermeisten kennen das nur aus einer Zwölfermannschaft, ganz normal beim 5 gegen 5. Da hast du natürlich schon irgendwie so deine Grüppchen. Es gibt die älteren, erfahreneren, es gibt die jüngeren, hungrigen, jetzt mal so ganz plakativ, in solchen Teams. Es gibt die Superstars, es gibt keine Ahnung, die Vocal Leader. Wie ist das in so einem 3x3-Team, wenn ihr nur zu viert seid? Zwei sehr junge, zwei relativ alte Spielerinnen, also jetzt für Sportverhältnisse relativ alte Spielerinnen, zwischen euch liegen irgendwie 10 Jahre, da gibt es ja auch, ich sag mal, gewisse Unterschiede, wo man sich hinentwickelt hat, wo die Interessen liegen. Mit 20 hätte ich mir, glaube ich, noch keine Notre Dame angeschaut, aber mit jetzt über 30 würde ich das schon machen. Wie ist das bei euch? Wie funktioniert das zusammen als Team?
Ja, also ich muss sagen, das ist auch was, was ich am 3x3 sehr liebe an der Sportart, dass es halt irgendwie viel enger ist, die Beziehung, die man mit seinen Mitspielerinnen hat. Also wie du auch schon meintest, beim 5 gegen 5 hat man ein 12er-Team. Da gibt es immer so ein paar Grüppchen oder so. Oder es gibt auch mal wen im Team, mit dem man sich nicht so gut versteht vielleicht. Aber bei uns, also wie gesagt, ich spiele ja mit Sunny und Svenja und Lou schon seit letztem Sommer zusammen. Und wie gesagt, Elisa kenne ich auch schon lange und ja, ich weiß nicht, es vibet einfach on und off court extrem. Ich kann auch gar nicht richtig beschreiben, woran das liegt. Wir sind halt alles unterschiedliche Charaktere, wie du auch schon meintest, an unterschiedlichen Standpunkten im Leben gerade, was die Karriere angeht. Aber ich glaube, irgendwie trotzdem hat es alles so harmoniert. Jeder weiß, wann er wem Freiraum geben muss. Oder ja, wir sind auch alle, keine Ahnung, haben keinen Lagerkoller gekriegt, obwohl wir 2 Wochen lang da uns ein Apartment zu viert geteilt haben. Es hat einfach alles so gewibt und gepasst. Deshalb, ja, war wirklich, es hat einfach zu den Erfolgen gepasst.
Du hast eure Gameplans angesprochen. Spannend beim 3x3 ist ja auch, dass ihr keinen Coach zumindest auf dem Feld habt. Ihr könnt zwar eine Auszeit nehmen, aber dann müsst ihr das auch selber regeln. Jetzt habt ihr von den letzten 4 Spielen 3 mit jeweils einem Punkt gewonnen. Das ist ja auch kein Zufall. Welche Rolle spielt euer Coach, obwohl er gar nicht an der Seitenlinie stehen kann?
Also Samir, der spielt natürlich eine Riesenrolle. Also was die ganzen Vorbereitungen, Videoanalysen, die Vorbereitung zu den Spielen angeht. Und was halt anders ist im 3x3 als zum 5 gegen 5, diese ganzen Gameplans, die wir haben, wir arbeiten die halt zusammen mit Samir zusammen. Das heißt, es ist so ein ausgeglichener Austausch vor den Spielen. Jeder trägt dazu was bei oder hat Ideen. Lass uns das doch so verteidigen oder hey, lass uns die Offense gegen das Team spielen. Und Samir leitet das halt so ein bisschen. Er bringt viele Ideen mit rein in den Vorbereitungen, in den Trainings. Er gibt uns die Systeme oder sagt, hey, lass uns das mal in der Offense ausprobieren und so. Also ich würde sagen, er hat schon klar die Coaching-Rolle, aber es passiert auch viel so, dass wir alle was dazu beitragen.
Ich meine, die beiden haben auch so viel Erfahrung, Sani Granacher und Svenja Brunkhorst, dass sie da sicher auch nochmal was mit reinbringen können. Auch vieles aus dem 5 gegen 5, wo sie auch schon sehr erfolgreich waren. Wir haben noch zwei Dinge zu klären. Einmal, wie geht's mit dem 3x3 in Deutschland weiter? Wo siehst du Punkte, dass das nicht ein einmaliges Ding war, sondern dass man das nachhaltig gestalten kann?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich hoffe, dass der 3x3 dadurch echt jetzt Zuwachs bekommt. Also ich glaube, medial haben wir auf jeden Fall Wellen geschlagen. Muss man nur hoffen, dass wir diesen Schwung einfach mitnehmen können und das nicht so ein Einmal-Hype jetzt ist. Dadurch, dass die Saison halt ein bisschen kürzer, also die Saison geht ja jetzt auch langsam vorbei. Es steht jetzt noch die EM in Wien an Ende August und dann haben wir noch Mitte September die U23-Weltmeisterschaft. Und dann ist halt erstmal wieder nix bis Mai, würde ich sagen. Muss mal gucken. Also wir haben ja unseren Stützpunkt in Hannover. Ich glaube, da würden wir uns alle drüber freuen, wenn da mehr Zuwachs kommt an Spielerinnen. Wir haben Sommerspielerinnen haben, die zu uns zum Trainieren kommen. Paar Mädels von der Nazio, die von 5 gegen 5 kommen, von den Jugendnazios. Und wir da jetzt ein bisschen was aufbauen können. Ne? Also das wäre so das Ziel, der ideale Plan. Und wir hoffen einfach, dass weiterhin viel Unterstützung von außen kommt und dass nicht so schnell in Vergessenheit kommt.
Nee, vergessen wird das sowieso nie. Olympiasiegerin ist man für immer, oder? Hat doch Alex Bommes auch zu euch im TV-Interview nochmal gesagt. Wie war das dort vor Ort?
Ja, mega cool. Also die sind alle so sympathisch und authentisch gewesen. Also es, man hat richtig gemerkt, dass sich alle mit uns gefreut haben. Auch wie gesagt, die gar nichts mit 3x3 vorher zu tun hatten. Es war schon cool.
Ja, war sie im Gegensatz zu den anderen Basketballern die komplette Zeit in Paris? Gab es auch so diese ominösen Begegnungen im Olympischen Dorf mit Sportlern, wo man sich gedacht hat, wow, kenne ich normal nur aus dem Fernsehen?
Oder? Habe ich gesehen, habe ein Bild gemacht.
Ja, genau. Den haben wir getroffen, bevor er auch gewonnen hat, ein paar Tage vorher, und haben mit dem ein Bild gemacht. Wir hatten so ein bisschen, Svenja war unsere Expertin für, die kennt irgendwie jeden Sportler aus jeder Sportart, deshalb war die dann immer so, hey, guck mal da, und wir immer 3 Sekunden später erst gerafft, wer da war. Das war schon echt cool. Also, wen man auch so in der Kantine gesehen hat, eine Simone Biles oder Coco Gauff, paar andere Tennisspieler wie Taylor Fritz. Man hat jeden Tag irgendwie wen anders begegnet und irgendwann wurde es halt so normal, ne? Also, das ist halt auch irgendwie so verrückt. Am Anfang waren wir alle noch sehr starstruck und dann irgendwann läuft man da einfach lang und sagt mal Hallo, so. Es war schon wirklich cool.
Irgendwann ist man selber der Star mit der Goldmedaille.
Ja.
Die kriegt jetzt einen besonderen Platz, gehe ich mal davon aus, oder? Hast du schon eine Trophäenvitrine angelegt?
Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause bei meinen Eltern in der Wohnung. Wir sind ein bisschen am Gucken, wo wir mit den ganzen Sachen, wie wir das anstellen, wo der Platz hinkommt. Also ich habe mein Trikot auch noch von den Spielen, habe ich mir von den anderen Mädels unterschreiben lassen. Das kriegt auch noch einen schönen Platz. Ist alles gerade noch in Planung.
Okay, sehr gut. So lange ist es ja noch nicht her. Und das Zweite, was wir klären müssen, wie geht's mit dir weiter? Erstmal 3x3 noch ein bisschen über den Sommer und dann wechselst du nach Italien, ne?
Genau.
Das war schon vor Olympia klar, oder?
Das war relativ ein paar Wochen nach der Quali, hatte ich da in Italien unterschrieben, in Faenza. Das ist in der ersten italienischen Liga. Da geht's jetzt für mich wahrscheinlich Ende August hin. Wie gesagt, vorher noch 3x3. Die EM steht noch an, die U23 WM Mitte September. Mein letztes Jahr U23, da wollen wir auch noch eine Medaille holen auf jeden Fall. Und dann wie gesagt nach Italien und dann ist der 3x3-Sommer schon erstmal wieder vorbei und dann geht's wieder ins 5 gegen 5.
Der Körper bedankt sich, oder?
Ja, also viel Pause ist jetzt leider nicht. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Pause, um runterzukommen. Ich merke jetzt auch gerade, wie so die ganze Anspannung abfällt. Der Körper ist auf jeden Fall erschöpft. Aber ja, ansonsten ist alles gut. Das passt ja. Ich bin ja noch jung.
Sehr gut. Und du hast noch ein paar Olympische Spiele hoffentlich vor dir und hoffentlich auch noch ein paar olympische Medaillen. Vielen Dank, dass du bei uns warst. War sehr erfrischend mit dir und wir haben wirklich mitgefiebert wie die Verrückten vor dem Fernseher. Zu Recht bei euch. Ihr habt die Goldmedaille geholt. Die allererste für den Basketball bei Olympischen Spielen für Deutschland. Darauf könnt ihr wirklich stolz sein. Das ist historisch. Danke fürs Dasein.
Vielen lieben Dank.
So, Marie Reichert, also Goldmedaillengewinnerin im 3x3 mit den DBB-Frauen. Und damit hätten wir dann 3x3 auch für die Olympischen Spiele abgehakt. Und lass uns dann rübergehen zu den Herren. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angerissen, was wir vom Turnier gedacht haben. Übrigens hatte ich da gesagt, die besten Olympischen Spiele. Das stimmt schon und ich bleibe auch dabei, weil wir können das sogar noch erweitern, wenn wir die Weltmeisterschaften und die Europameisterschaften nehmen, die es ansonsten so gegeben hat. Da steht der Olympia immer noch mal ein Stück weit drüber, auch von den teilnehmenden Personen oder teilnehmenden Spielern und Spielerinnen. Und deswegen würde ich fast sagen, es war das beste Basketballturnier auf internationaler Ebene oder zwischen Nationalmannschaften seit, wie gesagt, 30 Jahren. Davor kann ich es nicht beurteilen.
Ja, ganz witzig fand ich in dem Zusammenhang, Stucky, Team USA Basketball, die haben ja getwittert, sind wir denn jetzt Weltmeister? Are we the World Champions now? Und Twitter hat diese Community Note drunter geschrieben: Nein, seid ihr nicht, ihr seid Olympiasieger, weil die Weltmeisterschaft im Jahr 2023 wurde von Team Deutschland gewonnen, das sich immer noch als Weltmeister bezeichnen darf. Team USA ist in Anführungszeichen nur Sieger des olympischen Basketballturniers. Fand ich
Herrlich.
eine ganz witzige Vorkommnis hier auf Social Media.
Lass uns über die deutschen Herren ein wenig quatschen. Diesmal keine Medaille in diesem Dreijahreszyklus. Drei große Turniere, zwei Medaillen, ein vierter Platz, dreimal ins Halbfinale gekommen. Lass uns erst ganz kurz über das Spiel gegen die Serben sprechen. Frühe Tip-Off-Zeit, schwieriger Start. Hatten wir gegen die Griechen schon.
Das hat man gegen die Griechen schon. Das, glaube ich, liegt der deutschen Mannschaft irgendwie nicht so. Ich glaube auch, dass das extrem schwierig ist, wenn man gewohnt ist, frühestens, keine Ahnung, 15 Uhr zu spielen. Dann spielst du 11 Uhr. Da verschiebt sich natürlich dein Tagesrhythmus, Shootaround, Frühstück, Mittagessen etc. Aber ich glaube, das darf natürlich keine Ausrede sein. Wenn wir auf den heutigen Sonntag schauen, das Handballspiel um Bronze beginnt um 9 Uhr. Das ist noch extremer. Dennoch war es wieder ein Fehlstart für die deutsche Mannschaft. Man hat gleich 30 Punkte zugelassen und hat sich da so den Rückstand eingehandelt, dem man eigentlich das ganze Spiel hinterhergelaufen ist. Man kam dann sogar noch weiter ins Hintertreffen, so zu Beginn der zweiten Halbzeit, hat sich zurückgefightet in den einstelligen Bereich. Aber am Schluss reicht es diesmal nicht gegen eine zugegebenermaßen wirklich sehr, sehr gute serbische Mannschaft, die mit 93 zu 83 das Ding gewinnt, Revanche nimmt fürs WM-Finale und sich die olympische Bronzemedaille um den Hals hängen darf.
Ja, und vielleicht ist das auch ein Teil, warum sich das für mich mittlerweile, und ich glaube, es geht ganz vielen anderen Basketballfans auch so, ganz okay anfühlt, weil gegen diese serbische Mannschaft kannst du einfach verlieren. Also die sind so, erstens haben sie für mich, habe ich in der letzten Folge schon ausgeführt, den aktuell besten Spieler der Welt in ihren Reihen mit Nikola Jokic, der auch wieder 19, 12 und wie viel Assists hat er gemacht?
11, ein
11.
Triple-Double aufgelegt.
Genau, wenn der dir mit einem Triple-Double ums Eck kommt, dann wird es schon mal schwierig, würde ich sagen. Und ansonsten natürlich auch unfassbar gute Spieler dabei. Und diese Mischung einfach aus diesem NBA-Basketball und dem europäischen Basketball ist einfach herausragend. Robert, wir können gleich an der Stelle weitermachen. Merkt ihr das bitte? Wir holen mal Ruppi rein, denn der meldet sich nämlich live aus Frankreich vom
Live
Weg.
aus dem Bus.
Überragend. Thomas Reibetanz, ebenfalls live bei uns im Podcast. Grüße gehen raus. Aber Ruppi ist mit dabei. Grüße gehen raus. Hi.
Hallo, morgen.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben ein bisschen Rauschen bei dir hinten drauf, aber das kriegen wir, glaube ich, später noch raus. Solange du sprichst, ist alles gut. Ruppi, wir haben es gerade eben über die deutschen Herren und dass es diesmal keine Medaille gab, aber es sich gar nicht so schlimm anfühlt, weil die Serben einfach eine exzellente Mannschaft sind, die aus NBA-Spielern und europäischen Spielern das perfekte Maß, die perfekte Mischung gefunden haben und für mich die zweitbeste Mannschaft dieses Turniers nach Team USA. Wie siehst du es? Du warst live vor Ort.
Ich würde fast sogar sagen, dass es die beste Mannschaft war vom Spielerischen her. In jedem Fall fühlt sich Platz 4 dahingehend gar nicht so schlimm an, weil die Serben uns ja noch eine ganz gute Feiershow geboten haben, als sie vollkommen betrunken zur Medaillenzeremonie gekommen sind. Von daher, das war mir den 4. Platz wert. Nee, es war eine Top-Mannschaft, muss man so sagen. Die fand sie wesentlich stärker als die Franzosen. Auch gegen die USA haben ja nur Nuancen gefehlt. Die waren etwas besser als Deutschland. Frankreich war es nicht. Deswegen ärgert mich die Halbfinalniederlage immer noch. Aber mit Serbien auf Platz 3 kann ich sehr gut leben.
Da geht's dir wie mir. Robert, wenn wir ein bisschen bisschen tiefer auch ins Spiel reinschauen, gerade zum Schluss, fand ich, hat Gordon Herbert immer wieder ganz gute Aufstellungen gefunden, was ihm davor noch nicht so richtig gelungen ist, um dann einen bestimmten Flow in die Offense zu bekommen. Zum Beispiel Nick Weiler-Babb, der relativ viel dann auch in diesem Spiel gespielt hat, auch eine sehr, sehr gute Rolle. Ich finde, Nick Weiler-Babb ist für mich die Entdeckung des Turniers. Wir wussten natürlich schon davor, wer er ist und was er kann, aber in dem Spiel wurde das nochmal richtig deutlich, finde ich. Wie hast du die Rotationen von Gordy gesehen? Wie weit hätte er das Spiel vielleicht hinten raus nochmal drehen können, wenn er ein bisschen glücklicheres Händchen gehabt hätte?
Ich glaube, er hat ja selber gesagt nach dem Spiel, dass nicht jede Entscheidung glücklich war. Ich fand es sehr spannend zu sehen, dass die Rotation ohne Dennis Schröder im 3. Viertel deutlich besser funktioniert hat als mit ihm. Dort hat man von minus 19 auf minus 9 verkürzt, als die Intensität wirklich ein deutliches Level nach oben ging. Mit Nick Weiler-Babb, mit Moritz Wagner, mit Isaac Bonga. Gordy hat sich dann entschieden, Dennis zurückzubringen im 4. Viertel. Klar muss er das vielleicht auch irgendwann tun. Ich hätte mir gewünscht, dass er in diesem Fall noch schneller, als er es dann getan hat, wieder zur Formation ohne Dennis Schröder zurückgekehrt wäre. Vielleicht wäre da was gegangen, aber ich glaube, die Serben waren unterm Strich zu stark. Aber das fand ich eine ganz spannende Entwicklung, dass die deutsche Mannschaft auch ohne Dennis Schröder eine Lineup aufs Feld bringen kann, die den Serben wirklich Probleme machen kann. Und das war der Fall.
Ja, bin ich voll bei dir. Aber es ist das alte Ding mit Gordy und Dennis, und das finde ich auch in Ordnung. Das ist einfach eine Philosophiefrage, und da steht Gordon Herbert total dahinter. Wir gewinnen mit ihm oder wir verlieren mit ihm. Und das ging jetzt in den letzten 3 Jahren ja auch oft genug gut. Entsprechend, Dennis Schröder hat das Spiel nicht verloren, um Gottes Willen. Also nicht falsch verstehen, bitte. Aber er hatte jetzt nicht das allerbeste Spiel in dieser Partie. Passiert mal. Und dann ist es eben, wie gesagt, eine Philosophiefrage, ob du weiterhin auf deinen Star setzt, ob du ihn wieder bringst oder ob du dann in dem Moment sagst, dass er raus ist und andere Spieler besser spielen. Wie hast du, Ruppi, die Entscheidung gesehen, Maodolo ganz rauszulassen aus dieser Guard-Rotation und nur noch mit Nick Weiler-Webb zu spielen, im Gegensatz zu WM und EM davor?
Ja, hast du mich angesprochen? Ja. Du warst gerade etwas abgehackt, Stecki. Okay. Also die Entscheidung, Nick Weiler-Webb mitzunehmen und spielen zu lassen, fand ich, hat sich als absolut richtig erwiesen, auch wenn jetzt keine Medaille bei rausgesprungen ist. Ich fand ihn extrem stark im Turnier. Fand ihn einen herausragenden Backup, hat seine Rolle genau so wahrgenommen, wie er das machen musste. Druck in der Verteidigung ausgeübt, war selber auch in der Lage, mit Druck umzugehen, weil er das gewöhnt ist, auch mit Druck am Ball, weil er das aus der Euroleague eben kennt. Er hat seine Dreier getroffen. Ich fand, er hat die Aufgabe hervorragend erledigt. Dass Maodo jetzt komplett aus der Rotation gefallen ist, hat mich erstaunt. Andererseits kann man gucken, bei der WM war diese Rolle des dritten Guards für Justus Hollertz vorgesehen. Der hat kaum gespielt da. Das hat jetzt Maodo bekommen, den Spot. Von daher ist es vielleicht folgerichtig. Aber er konnte nicht viel zeigen. Also er wirkte nicht spritzig. Er hat seinen Wurf nicht losbekommen. Er ist ja ein Problem mit ihm, so seit der EM 2022. Danach war er überspielt, dann hat er nicht die allerbeste Saison bei Alba gespielt, hat er immer wieder kleinere Verletzungssorgen. Bei der WM war er in der Lage, das punktuell hinzukriegen. Dann kam die Saison in Mailand, da war die Hälfte verletzt und kam nie so richtig zurecht. Von daher, ja, wahrscheinlich leider die folgerichtige Entscheidung, dass es physisch auf dem Level gerade nicht möglich ist für ihn, dauerhaft auf einem konstanten Top-Level abzuliefern. Es könnte ja auch sein Abschied gewesen sein aus der Nationalmannschaft.
Ja, hat er da was verlauten lassen? Hat man da was gehört dazu?
Also, das war aber schon so seit einigen Wochen durch die internen Zirkel, dass es wohl für Maodo, für wahrscheinlich auch Johannes Vogtmann, Nils Giffey und eventuell Daniel Theiss das letzte Spiel gewesen sein könnte.
Okay, das wäre natürlich sehr traurig, aber es muss natürlich auch irgendwie dann in den nächsten Jahren ein Umbruch her in dieser Mannschaft. Lass uns darüber gleich noch sprechen, Robert. Da würde mich auch deine Meinung sehr interessieren, weil Gordon Herbert jetzt nicht mehr mit dabei ist. Das wollen wir nur ganz kurz hier erwähnen. Gordy Herberts letztes Spiel als Nationaltrainer. Er ist jetzt bei den Bayern in der nächsten Saison wieder in der BBL für alle in Deutschland zu sehen und zu beobachten. Darüber sprechen wir gleich noch. Lass uns noch ganz kurz einen Überblick über das Gesamtturnier geben, bevor wir dann noch mal ein bisschen auf Deutschland auch vorausschauen, was in den nächsten Jahren kommen könnte, wer der Coach sein könnte und so weiter und so fort. Also erstmal Überblick über das Gesamtturnier. USA schlägt Frankreich in einem spektakulären Finale, am Schluss aber verdient, weil die Avengers nochmal aufdrehen und vor allem Steph Curry in den letzten Minuten das Ding zugunsten der USA entscheidet, Robert.
Ja, die Amis, wie eigentlich im Halbfinale, brauchen wieder ihre Oldies. Sie brauchen einen Steph Curry, der in den letzten 2,5 Minuten 4 Dreier reinwirft. Sie brauchen einen LeBron James, der wieder am Triple-Double kratzt, um die Franzosen dann unterm Strich auch verdient zu schlagen. Das muss man festhalten. Das ist eine verdiente Goldmedaille für Team USA, wobei es für die Amis sicherlich deutlich härter war, als sie sich das vorgestellt haben. Das sieht man auch an ihren, wie nennt man das, Jubelarien, wie sie das zelebriert haben. Da merkt man schon, dass da richtig, richtig Druck dahinter war, dass die wussten, wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann haben wir echt ein Problem. Und das ist den Amerikanern aber doch gelungen. Ich bin aber sehr gespannt, wir hatten es in einer der vergangenen Folgen schon mal, wie sich dieses Team USA formieren wird, wenn die genannten Oldies, Durant, James, Curry, wenn die nicht mehr dabei sind. Ja, die nächsten Olympischen Spiele haben sie zu Hause. Aber Sie sehen, die Konkurrenz in Europa schläft nicht. Das war ein enges Finale gegen auch wirklich eine gute französische Mannschaft, denen wir auch nochmal ein Lob aussprechen müssen, denn die haben sich so ein bisschen durchgewurstelt durch dieses Turnier. Wir erinnern uns an den Dreier gegen Japan, wo sie einen Foul bekommen, sonst wären die vielleicht gar nicht im Finale angekommen. Haben aber dann geschafft, die deutsche Mannschaft zu schlagen und haben geschafft, die Amerikaner über 40 Minuten zu fordern.
War auch ein richtig sehenswertes olympisches Finale mit einem LeBron James als MVP. Ruppi, wäre da deine Wahl auch drauf gefallen auf LeBron oder wäre es eher bei Jokic gewesen?
Ich glaube, beide Wahlen wären vertretbar gewesen. Es ist ja meistens im Regelfall so, dass es ein Spieler vom Siegerteam wird. Das ist aus meiner Sicht dann doch relativ sicher LeBron. Steph Curry hat eben erst in den Finalrunden performt und er war, also das hat mich schon erstaunt, wie sehr er diese Chefrolle da im Team USA eingenommen hat. Also dass auch für Curry und für Durant völlig klar war, so, das ist unser Spielmacher, er trifft die Entscheidung. Und das hat der Robert schon angesprochen, alle anderen Spieler kamen ja da eh nicht in Frage für, was ich da irgendwie schon ein bisschen amüsant fand, dass dieses Seniorentrio die Mannschaft getragen hat. Jokic wäre auch ein absolut verdienter MVP-Kandidat geworden. Also es war sicherlich individuell der beste Spieler der Olympischen Spiele, so wie er ja generell seit Jahren individuell der Beste der Welt ist. Aber ich finde es in Ordnung, dass es ein Spieler aus der Siegermannschaft wird. In dem Fall, ich könnte mit beiden leben und Jokic oder LeBron, es hätte keinen anderen geben können, das meine ich.
Bei Jokic können wir vielleicht noch reinwerfen. Nummer 1 in Punkten, Nummer 1 in Rebounds, Nummer 1 in Assists und Nummer 1 in Steals. Über das gesamte Turnier und von allen Spielern.
Und in Triple Doubles auch, oder?
Triple Doubles hat er eins, LeBron hat er auch eins.
LeBron aber, hat aber auch eins. Jokic hatte zwei, glaube ich. Jokic hat gegen die Amis auch schon Triple Double gemacht. Ich glaube, Jokic hat.
Okay, hatte ein Spiel hatte er, da hatte er 9 Assists, da hat ihn Pešić ausgewechselt.
Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, das Spiel vor den Amis. Wenn ich
Sveti Pešić, glaube ich, können wir auch noch mal erwähnen, denn er hat seinen Trophäenschrank. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Er muss unfassbar groß sein. Er hat ihn noch mal erweitert. Ich glaube, es ist gar kein Schrank mehr. Er hat jetzt auch eine olympische Medaille, denn wenn ich das richtig im Kopf habe, er hat noch nie eine olympische Medaille gewonnen und so hat er jetzt wirklich alles gewonnen. Weltmeister, Europameister, im Jugendbereich, im Erwachsenenbereich, jetzt auch eine olympische Medaille. Also dieser Mann ist ein Phänomen, auch mit 74 Jahren. Chapeau, Sveti Pešić.
Ich habe sogar gelesen, dass er bei jedem großen Turnier, bei dem er als Trainer an der Seitenlinie stand, egal ob im Jugendbereich oder im Herrenbereich, dass er immer eine Medaille mitgebracht hat. Bei jedem einzelnen großen Turnier.
Also, das kann nicht stimmen, weil bei der AM vor 2 Jahren sind sie im Viertelfinale rausgeflogen gegen Italien.
War er schon an der Seitenlinie? Der hat danach erst übernommen, ja. Oder? Ich glaube, er hat danach erst von Sascha Djordjevic übernommen.
War das Djordjevic, ne?
Gefährliches Halbwissen im Basketball-Podcast, ja, lieben wir.
Müssen wir mal nachprüfen.
Das blättern wir nochmal nach. okay.
Was wir auch noch haben, Jungs, wir haben die All-Tournament-Teams.
Ganz genau.
Die, glaube ich, bieten auch nochmal einen Ansatz für Diskussion. Fangen wir mit dem Second-Team vielleicht an, Stucky. Wen haben wir da?
Shai Gilgeous-Alexander, Bogdan Bogdanovic, Franz Wagner auf der 3, Yabusele auf der 4 und Giannis auf der 5 ist hier gelistet. Und First Team, um euch ja auch kurz abzuholen, ist Dennis Schröder, Steph Curry, LeBron James, Victor Wembanyama und Jokic auf der 5. Was machen wir damit? Also mit Schröder, Curry, James gehe ich mit, auch mit Jokic. Wembanyama im Finale überragend gespielt, aber davor fand ich Wemby nicht so stark.
Ich fand ihn in der Vorrunde auch an sich auch schon ganz gut. Viertelfinale und Halbfinale war jetzt nicht so herausragend. Die Frage, wen du dafür nimmst, nimmst du irgendeinen Serben noch rein?
Ja. Also, warum nicht Yabusele ins First Team? Weil der war in allen
Yabusele hat über LeBron James gedankt und zwar unfassbar. Okay.
Das stimmt.
Aber da macht es vielleicht auch der
kann
Name.
Kann man vertreten. Ich würde noch die Diskussion aufwerfen, Bogdanovic oder Schröder.
Ich wäre bei Bogdanovic. Dennis Schröder hat, finde ich, hat in der K.O.-Runde nicht seinen besten Basketball gespielt. Zweimal den schlechtesten Plus-Minus-Wert der deutschen Mannschaft, keine guten Quoten. Ist eine Ehre, dass man ihn da reinnimmt. Er hat in Summe die deutsche Mannschaft schon wieder angeführt. Ich fand aber vom Wert für das Team Bogdan Bogdanovic, vor allem eben auch in der K.O.-Phase, wichtiger und wertvoller als Dennis Schröder.
Keine Gegenrede. Okay, dann halten wir mal fest. First Team haben wir abgehakt, Second Team haben wir abgehakt. Wir wissen jetzt, Goldmedaille geht an USA, Silber an Frankreich, Bronze an Serbien und ein 4. Platz, der herausragend ist, an Team Deutschland. Dann sollten wir jetzt aber noch klären, was passiert in Zukunft mit der deutschen Nationalmannschaft. Und da können wir vielleicht auch eine kleinere Diskussion aufmachen. Gordy Herbert hat seinen Abschied bekannt gegeben. Er hat gesagt, er macht nicht weiter und das aus mehrererlei Gründe. Ich glaube, einer der Hauptgründe war es, dass er nicht tagtäglich coachen konnte, das aber wieder wollte. Und deswegen hat er sich schon vor längerem entschieden, übrigens exklusiv von Ruppi unter anderem vermeldet, zusammen mit Matthias Marburg, dass er gehen wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Spiele sind durch, Gordy, wir können ganz kurz auf seine Ära schauen, aber es bleibt, glaube ich, wenig Diskussion, denn das war einfach nur herausragend, was er aus dem deutschen Basketball in den letzten 3 Jahren gemacht hat mit dieser goldenen Generation, die er da angeführt hat. Ich glaube, da ist keine Widerrede, oder Robert?
Nee, also er hat Deutschland zurückgebracht auf die Landkarte des Weltbasketballs. Ich glaube, das darf man schon sagen. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, und wir müssen nicht so weit zurückgehen, dann haben wir Europameisterschaften, in denen sich Deutschland gegen Nationen bei allem Respekt wie Großbritannien und Co. abgemüht hat. Jetzt ist Deutschland wieder eine ganz dicke Nummer bei allen Turnieren gewesen, hoffentlich auch in Zukunft. Und das ist wirklich ein Verdienst von Gordy Herbert, der es geschafft hat, diese Wohlfühlatmosphäre herzustellen, der es geschafft hat, eine klare Hierarchie und Rollenverteilung in die Mannschaft zu bekommen. Das ist unfassbar wichtig und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Die Spieler schätzen ihn extrem. Das hat man jetzt auch nach diesem Ausscheiden nochmal vernehmen können. Also sehr, sehr schade, dass er geht, aber er sagt selbst die schönsten Dinge im Leben gehen dann zu Ende. So ist es jetzt und er wird sich der neuen Herausforderung in München, in der BBL und der Euroleague dann stellen. Und wir sind, glaube ich, alle gespannt, wie er das dort managen wird.
Absolut. Erster Euroleague-Vertrag für ihn als Head Coach. Da haben wir es dann wieder, dieses tagtägliche Training, das er gerne, oder das tagtägliche Coachen, das er gerne wieder haben würde. Das ist ein Punkt, warum er nicht weiterhin DBB-Nationaltrainer sein könnte. Denn entgegen aller anderen großen Basketballnationen ist es beim Deutschen Basketballbund so, dass die erwarten von ihrem Nationaltrainer, dass er exklusiv Nationaltrainer ist und nicht nebenbei noch ein Vereinstrainer. Wie gesagt, in allen anderen großen Basketballnationen ist das überhaupt kein Thema. Die allermeisten sind in der Euroleague oder in der NBA unterwegs als Coaches und haben dort Teams und machen das dann noch obendrauf. Der DBB möchte das nicht, was ihm, glaube ich, einen kleinen Wettbewerbsnachteil verschafft in der Neugenerierung eines Nationaltrainers, warum es diesen höchstwahrscheinlich auch noch nicht gibt. Ruppi, hast du schon irgendwas gehört in Richtung Bundestrainer, wovon man sprechen kann oder ob es da schon mal erste Namen, Gerüchte, irgendwas gibt?
Also, was du eben angesprochen hast, das bleibt auf jeden Fall bestehen. Der DBB verlangt Exklusivität von seinem Bundestrainer. Er soll nichts anderes machen, was eine Option sehr unwahrscheinlich macht, nämlich die, dass es Brad Brielmeier macht. Das ist einer der Co-Trainer, der allem Anschein nach wohl eine der Wunschlösungen aus der Mannschaft wäre. Der ist zugleich Co-Trainer bei den Orlando Magic, kennt dementsprechend Moritz und Franz Wagner sehr gut, wird demnächst auch einen künftigen Nationalspieler Tristan da Silva dort betreuen. Und die Spieler schätzen ihn sehr und könnten sich das gut vorstellen. Jetzt hat der Busfahrer gerade gehupt, der kann ihn sich nicht so gut vorstellen, offenbar. Aber das schließt sich aus, weil er Co-Trainer bei den Magic ist und das beim DBB weiterhin eine Voraussetzung ist. Es gibt momentan, was ich gehört habe, 5 bis 6 Kandidaten. Mit einigen ist man weiter, mit anderen ist man nicht weiter. Namen können wir jetzt an der Stelle aus Quellenschutzgründen noch nicht nennen. Es sind auch Kandidaten aus dem Ausland dabei und es ist ja ein Name ist durchaus nicht unbekannt in der europäischen Basketball-Szene.
Okay, dann lassen wir es mal dabei, halten euch natürlich über unsere sozialen Medien weiterhin auf dem Laufenden, was es da dann an Entwicklungen gibt. Robert, ich glaube, der nächste Nationaltrainer hat einen extrem schweren Job, weil er in große Fußstapfen tritt, zum einen und zum anderen, weil eben jetzt gerade dieser Dreijahreszyklus, den Gordy Herbert angesprochen hat, zu dem sich alle committed haben, der ist jetzt abgelaufen. EM 2025 muss man sich natürlich erstmal drauf dafür qualifizieren, keine Frage. Aber sollte das gelingen, muss der neue Nationaltrainer auch dort eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die aus höchstwahrscheinlich nicht ganz so vielen Stars besteht, wie sie aktuell ist. Denn 3 Sommer in Folge zu spielen, man merkt das bei vielen Spielern, ist ein Knochenjob, ist noch weit untertrieben.
Ja, die Frage mit den Fußstapfen stellt sich natürlich. Vielleicht ist es auch geschickter, gar nicht in die Fußstapfen zu treten, sondern versuchen, neue Fußstapfen zu setzen. Dennis hat ja angekündigt, er will bis 40 spielen. Das heißt, bei ihm als Kapitän und Anführer würde ich davon ausgehen, dass er auch weiterhin in den Sommern an Bord ist. Die Frage stellt sich natürlich eher, was macht Franz? Will Franz wirklich in seinem jungen Alter jeden Sommer jetzt spielen? Ich traue ihm das zu. Kann natürlich aber auch gut sein, dass er mal eine Pause sich nimmt. Ansonsten, Ruppi hat die Namen angesprochen, bei denen nicht sicher ist, ob sie weitermachen. Und da gilt es einfach, eine neue Mischung zu finden. Wieder das beste Team zu formen. Der Pool an Spielern ist riesig groß. Wir haben Tristan da Silva, wir haben Isaiah Hartenstein noch in der NBA. Wir haben aber auch junge, aufstrebende Talente. Wir haben die U18, die Europameister geworden ist. Die sind vielleicht noch nicht im kommenden Sommer ein Thema, aber die nächsten 2, 3, 4 Jahre gilt es auch, diese Spieler zu integrieren. Und das wird die Aufgabe eines Bundestrainers sein. Und ich glaube nicht, dass es sogar zwingend wieder so ein 3- oder 4-Jahres-Commitment geben muss von der ganzen Truppe. Ich weiß nicht, ob das realisierbar ist. Aber wichtig ist es einfach, diesen Pool an Spielern, der viel Talent mitbringt, den so zu managen, um da jeden Sommer eine schlagkräftige Truppe zu haben, auch wenn vielleicht Spieler 1 oder Spieler 2 mal nicht dabei sein sollten.
Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, wer das dann am Schluss wird und wie sich das Ganze entwickeln wird. Auf jeden Fall waren das die Olympischen Spiele der Herren und die Auswirkungen davon dann auf den DBB auch, wo es nicht nur auf der Trainerposition vielleicht einen kleineren oder größeren Umbruch geben wird. Das dann in den nächsten Wochen, wie gesagt, auf unseren sozialen Kanälen mehr dazu. Ja, dann, ich glaube, über das Damenturnier können wir relativ schnell drüber fliegen, weil wir da schon in den letzten Folgen ausführlich drüber gesprochen haben, auch über die Art und Weise der deutschen Mannschaft, wie sie gespielt hat, was sie am Schluss rausgeholt hat, was da auch die Zukunft bringen kann. Das war erst der Anfang dieser Mannschaft. Das haben wir schon mehrfach hier im Podcast besprochen. Und das Finale ist auch noch nicht gespielt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das besteht dann aus USA gegen Frankreich. Einmal mehr, wie wir es auch schon bei den Männern gesehen haben. Das Bronzespiel ist dann Belgien gegen Australien. Und wenn ihr die Folge hört, dann ist da das Ergebnis auch schon eingetrudelt bei euch. Von daher müssen wir da jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen. Wie gesagt, wenn euch das nochmal interessiert, dann hört gerne in die letzten Folgen rein, wo wir das Olympische Basketballturnier der Frauen auch nochmal genauer beleuchten. So, ich würde sagen, das ist dann das Ende, wie auch die Folge heißt, und zwar von Olympia Spezial. Wir haben ausführlich über die Männer, über die Frauen, über 3x3, über die Frauen dort gesprochen und haben euch einen umfänglichen Einblick gegeben, wie ihr das von uns von Big Post Game gewohnt wart. In den letzten 239 Folgen, und das soll auch dann die letzte Folge gewesen sein von Big Post Game mit Robert Häusel und mit Rupert Fabig. Robert, ich glaube, wir haben noch einigen Danke zu sagen.
Ja, unsere Reise endet hier mit Ende der Olympischen Spiele. Wir bedanken uns zuallererst natürlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für die Treue über 239 Folgen. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr immer eingeschaltet habt, dass ihr uns geschrieben habt, dass ihr Feedback gegeben habt. Daher schon mal ein riesiges Dankeschön für diese Treue in den letzten fast 3 Jahren.
Ja, und natürlich auch noch an besondere Personen, Ruppi zum Beispiel, unseren Chefredakteur, an Martin Fünkele.
Ja, also Martin, erstmal möchte ich mich an der Stelle bei euch beiden bedanken, weil ich bin ja gar nicht Gründungsmitglied, sondern bin ja irgendwie einfach so reingerutscht, erst als Experte, dann mal als Aushilfshost, und dann durfte ich einfach bleiben und ihr habt mich da adoptiert. Mir macht das Woche für Woche großen Spaß und deshalb ganz, ganz, ganz großer Dank an euch. Ganz großer Dank natürlich auch an Martin, ein herausragender Chefredakteur. Ich finde, er hat ein unfassbar gutes Gespür für Geschichten, sehr guten Blick, hat das Magazin wahnsinnig vorangebracht, ist aber vor allem menschlich auf der höchstmöglichen Ebene sehr, sehr, sehr nett, absolut vertrauensvoll, hat immer im Blick, was, nicht nur was kann der Redakteur inhaltlich leisten, sondern passt das auch auf der emotionalen Schiene. Herausragende Persönlichkeit, und daher bin ich auch froh, dass wir uns jetzt nur vokal aus dem Big Podcast verabschieden, aber auch als Autoren des Magazins erhalten werden.
So ist es nämlich. Also da gibt es weiterhin eine Zusammenarbeit. Aber dem ist natürlich nichts hinzuzufügen zum Thema Martin. Und du bist sehr, sehr gerne bei uns aufgenommen worden, Ruppi, weil du einfach eine große Expertise nochmal mit reinbringst, die Basketball Deutschland und uns hier im Podcast einfach weitergebracht hat. Deswegen diese Dreierkombination hat's gebracht. Vielen Dank auch an alle Kollegen bei BIG für eure Offenheit und für eure Zuarbeit häufig, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns im Podcast zu sein, um eure Expertenmeinung abzugeben. Da geht natürlich auch nochmal ein großes Dankeschön raus. Und ja, an unsere Lebenspartnerin können wir, glaube ich, auch alle Dankeschön sagen, weil die es immer ertragen haben, dass wir uns da die Sonntagabende um die Ohren gehauen haben und ihr die Montagabende, dass da quasi Sonntagabend für Podcast gesperrt war. Da müssen wir auch nochmal Danke sagen. Und dann freuen wir uns auf alles, was da noch so kommt. Das war's auf jeden Fall mit Big Post Game, mit uns drei hier. Und alles Weitere erfahrt ihr dann aus den sozialen Medien. Dürft uns wie immer trotzdem sehr, sehr gerne schreiben. mit Meinungen oder für den direkten Austausch. Und dann sage ich ein letztes Mal, bleibt sportlich und ciao, ciao. Wir hören uns.
Ciao, wir hören uns auf jeden Fall. Also keine Sorge.